ist, wenn unsere Band das Lied singt, heisst, jetzt kommt ein ruhiges Lied. Und hier ist es Peppi. Vielleicht ist hier bei euch, ist bei euch Peppi auch ein Synonym für Englisch, das weiß ich natürlich nicht, aber ja, so sind die Gemeinden unterschiedlich. Das ist alles doch super so. Genau. Ich bin sehr gerne unterwegs, ich bin deshalb auch sehr gerne zu euch gekommen. Also dieses Bild, das hier hinten aufgehängt ist, das ist auch eines unserer Familienprojekte, das wir hatten. Wir sind als Familie mit unseren kleinen Buben, da sind wir gestartet. Der Noah, der vordere, war damals 3 Jahre alt, der Dario, der bei mir hinten ist, war 5 Jahre. Sind wir gestartet von Pfäffikon im Kanton Zürich, wo wir im Moment wohnen. Nach Wien in Österreich, Hauptstadt von Wien, sind wir alles marschiert. Also die Buben haben jeden Meter selber gelaufen und haben so einfach diese Ferien für uns immer so benutzt. Also keine Angst, wir haben das nicht. Ich bin auch Erlebnispädagoge und soziokultureller Animator ausgebildet. Also wir überfordern unsere Kinder nicht. Wir haben einfach jedes Jahr eine Woche genommen, wo wir marschiert sind. In diesem Wagen da vorne, das war einfach der Kinderwagen, haben wir das Zelt drin gehabt, die Kleider, das Essen. Und dann sind wir einfach losmarschiert und haben geschaut, wie weit wir kommen. Und sind dann irgendwo am Abend bei einem Bauern, haben wir gefragt, ob wir das Zelt aufschlagen dürfen oder in der Scheune schlafen dürfen oder was auch immer. Und so sind wir dann jedes Jahr eine Woche marschiert und dann nach einer Woche mit dem Zug wieder nach Hause gefahren und im nächsten Jahr mit dem Zug wieder dorthin, wo wir letztes Jahr aufgehört haben, und wieder weiter marschiert. Und so sind wir dann bis nach Wien marschiert. Also eigentlich nur als Bild, wir sind sehr gerne unterwegs. Ich liebe das. Und was man heute fast nicht mehr sagen darf, ich liebe es auch, Auto zu fahren. Also ich bin ein leidenschaftlicher Autofahrer. Das war für mich heute pure Erholung, eine Stunde zu euch hier hinzufahren. Einfach so, ich liebe dieses Feeling von der Straße. Ich bin so ein kleiner Asphalt-Cowboy, da fühle ich mich frei. Und deshalb haben wir auch viele Ferien, die wir gemacht haben, auch als Familie sind wir 3 Monate zum Beispiel quer durch Amerika gefahren oder durch Neuseeland oder so. Das ist so meine Art, mich zu erholen in der Natur, also schon mit dem Auto unterwegs zu sein, aber dann irgendwo neben raus in der Natur Zelt aufstellen oder im Camping oder was auch immer. Genau. Und als wir noch keine Kinder hatten, sind meine Frau und ich, waren wir mal so auf einem Roadtrip Richtung Schweden. Wir haben einfach mit dem Auto sind wir losgefahren Richtung Schweden. Und jetzt sehe ich dann gerade, ob ihr meine Leidenschaft fürs Autofahren auch so teilt. Wir waren so unterwegs und dann kam plötzlich, sah ich auf dem Kilometerstand, sah ich auf dem Kilometerstand 99.999 Kilometer. Also ich wusste genau, jetzt macht es dann einmal Klick und dein Auto hat 100.000 Kilometer. Ich sehe, die Begeisterung hält sich in Grenzen bei euch. Ich versuche euch noch ein bisschen emotional mitzunehmen. Also du sitzt in deinem Auto, fährst durch Schweden mit deiner Frau nebendran und dein Auto hat 100.000. Das geschieht nur einmal in deinem Autoleben. Also auch jeder andere Kilometerstand, aber dieser ist speziell, oder? Meine Frau hat das auch nicht begriffen. Sie hat mich so ein bisschen mitleidig angeschaut, wie ich in meiner Begeisterung über diesen hunderttausendster Kilometer, den mein Auto gefahren ist, wir in Schweden zusammen unterwegs. Ich habe ihr gesagt, ob du willst oder nicht, das muss gefeiert werden. Und sie hat es gerade noch hingekriegt, wir waren gerade so in einem schwedischen Supermarkt, haben wir eingekauft und hatten so 2 Papiertüten voll Lebensmittel hinten auf dem Sitz. Und sie hat es gerade noch so geschafft, nach hinten zu greifen, so 2 Multivitamin-Tetra-Pack hervorzuholen, beiden eine Ecke abzureißen und dann machte es Klick und wir hatten den hunderttausendsten Kilometer in unserem Auto. Wir haben diese Beutel genommen, angestoßen. Ich weiß, das dürfte man im Fahren nicht, aber wir haben während dem Fahren angestoßen, beide einen herzhaften Schluck aus diesem Tetra-Pack genommen und dann ist uns das der Mund fast zusammengeklebt. Die haben dort drin Konzentrat in diesen Beutel. Du hättest mit diesem kleinen Beutel etwa 15, 20 Liter Multivitaminsaft anrühren können, einfach mit genügend Wasser, oder? Also die haben einfach alles in diesen Beutel hinein. Wir haben bis am Abend nur noch Wasser getrunken und hatten immer das Gefühl, wir hätten Multivitaminsaft im Mund. Warum erzähle ich euch das? Ich habe euch heute auch so ein Vers mitgebracht. Ihr habt ihn übrigens in der vorletzten Predigt schon gehört. Der Franz hat ja eine super Serie bei euch gehabt. Ich habe die mich zum Vorbereiten auf heute, habe ich eure letzten drei Predigten gehört, damit ich so ein bisschen anknüpfen kann. Und er hat ja eine super Predigt gehalten, die mittlere in der Mitte, da hat er genau diesen Vers auch gebracht. Es ist für mich so, wenn ich die ganze Bibel, das ganze Buch so in einen Vers, in einen Tetrapack hineinkonzentrieren müsste, dann käme ungefähr dieser Vers raus. Und ihr wisst es, weil ihr hattet den von Franz schon gehört, ich habe ihn hier mitgebracht, Johannes 3,16. Also für euch Kinder, wenn ihr noch keinen Bibelvers auswendig kennt, das wäre wohl der erste, den man auswendig lernen könnte, müsste, sollte. Also, hättet ihr jetzt Zeit dazu, den auswendig zu lernen? Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Jetzt kann ich nämlich das sogar ein bisschen so hinstellen, weil jetzt sind es ja die meisten so und so. Hä? Genau, gut. Das ist für mich so dieser Vers, der die ganze Bibel, also es ist meine Meinung, das ist keine Theologie, die irgendwie Paulus oder sonst Jesus auf die Beine gestellt hat, aber wenn ich die ganze Bibel auf einen Vers reduzieren müsste, ich glaube so ziemlich, das käme heraus. Vielleicht nicht ganz genauso, aber ungefähr das. Das ist für mich so das ganze Konzentrat der Bibel. Und ich möchte heute Morgen mit euch einfach ein bisschen mein Wasser dazugeben, diesen Vers, der so konzentriert ist, ein bisschen verdünnen, nicht verwässern, aber so, dass er uns vielleicht ein bisschen schmackhaft bleibt und nicht gerade alles zusammenklebt, weil es steckt so viel in diesem einen kleinen Vers drin. Und weil die meisten von oben beginnen, beginne ich von unten. Ich mache es meistens ein bisschen anders als die anderen Leute. Okay, in diesem Vers heißt es am Anfang, sondern das ewige Leben haben. So faszinierend. Also es beginnt ganz am Anfang und am Schluss gleichzeitig. Das ist unser Gott, oder? Ein ewiger Gott, ewiges Leben. Kein Anfang, kein Schluss. Und deshalb ist es auch allumfassend. Es beginnt vor uns und es hört auch nach uns auf. Also es ist der ewige Gott. Und um das ein bisschen zu verstehen, muss man seine Geschichte kennen. Also ich habe euch hier mal Gott mitgebracht. Gott ist kein blaues Tüchlein. Einfach, dass ich nicht, dass es dann heißt, ich hätte gesagt, Gott sei ein viereckiges blaues Tüchlein. Ist er nicht. Gott ist nicht blau, auch nicht viereckig. Es ist nur ein Bild, nur ein Symbol. Aber ganz am Anfang war Gott. Und dann heißt es in der Bibel, dass er alles geschaffen hat. So fantastisch, oder? Ich meine, er war schon da, immer. Und dann irgendeinmal kam er auf die Idee, jetzt kreieren wir da noch etwas rundherum um uns. Und dann heißt es, wir all die Planetensysteme, das ist jetzt dieser Rahmen, in dem dann alles passiert, deshalb glitzert der auch so, das sind all die Galaxien und Milchstraßen und Planetensysteme. Das ist so dieser Rahmen, in dem jetzt dann alles stattfinden wird, dann hat er zuerst all die Planeten geschaffen. Dann hat er unsere Erde als spezielles auserkoren, warum auch immer genau diesen, und hat gesagt, okay, hier trennen wir jetzt mal Wasser vom Land, und dann lässt er auf dem Land Pflanzen wachsen, damit später die Tiere etwas zu fressen haben. Und dann macht er Tiere, damit später die Menschen etwas zu fressen haben. Und dann macht er den Menschen. Und er sagt, der Mensch sei nach seinem Bilde. Also deshalb habe ich jetzt ein zweites Tuch, das hat ja Franz schon ganz schön gezeigt, vorletztes Mal. Hat er den Menschen geschaffen nach seinem Bilde. Und ihr hattet ja die Serie jetzt Verbindlichkeit, wo er genau über das gesprochen hat, oder? Wo er euch drei Sonntage lang gezeigt hat, wie diese Verbindlichkeit, diese Verbundenheit, dieses Miteinander eigentlich gedacht ist. Und so, das ist das ewige Leben, das ist das, wofür wir geschaffen sind. Gemeinschaft mit Gott, so war es am Anfang gedacht Und so ist es am Ende auch wieder gedacht. Wir leben im Moment so in einer Zwischenzeit, da kommen wir aber später dazu. Und das Ganze geschieht jetzt da nicht in diesem luftleeren Raum da auf der Bühne, sondern eben innerhalb von seinem Rahmen. Ich mache das jetzt einfach da so mal rein. So wäre es gedacht, innerhalb seines Universums, seiner Schöpfung, soll Mensch und Gott miteinander zusammen sein. Und das ist ewiges Leben haben. Nur leider haben wir das schnell mal vergessen und verloren. Das ist der Grund für die meiste Unzufriedenheit in unserer ganzen Gesellschaft. Dass wir vergessen haben, dass dieses Beste in der Verbindung mit Gott wäre. Und dann, wenn du das verloren hast, wenn du nicht mehr weißt, dass das Beste in dieser Verbindung mit Gott ist, dann kommst du in einen unheimlichen Stress, weil dann musst du dir dieses Beste selber erschaffen, wenn du es nicht mehr geschenkt kriegst in Gott. Wenn du es nicht mehr hast in dieser Verbindung zu Gott, dann kommst du in Stress. Stress, übrigens, jetzt sind wir ein bisschen in der soziokulturellen Animator, gibt es erst seit den 30er Jahren, hat ein Österreicher dieses Wort erfunden in den 30er Jahren. Der ist dann später nach Kanada ausgewandert. Stress gab's. Deine Urgroßeltern kannten das Wort Stress noch nicht. Das muss man sich mal vorstellen. Da gab's kein Wort dafür. Also sie kannten vielleicht das Gefühl schon, aber sie konnten es nicht benennen, weil das Wort wurde erst in den 30er Jahren erfunden. Vorher gab's das gar nicht. Die standen aber am Morgen um 6 Uhr schon im Stall. Und haben zu den Kühen geschaut. Und am Abend um 10 Uhr haben sie noch das Heu reingebracht, weil es am nächsten Tag wahrscheinlich regnet. Und die wussten nicht, wie man Stress schreibt. Die haben viel mehr gearbeitet. Da gab es keine Gewerkschaft, die sich stark gemacht hat, wenn man irgendein bisschen zu lange oder ein bisschen zu wenig Pause oder der Chef ein falsches Wort gesagt hat oder so. Aber die wussten nicht, was Stress ist. Weil sie noch viel enger mit diesem Gott unterwegs waren. Sie waren auch nicht alle gläubig. Aber es gab noch so etwas wie den Herrgott, hat man vielleicht gesagt. Die Kirche war in der Mitte des Dorfes. Der Pfarrer war eine wichtige Person für die Leute damals. Und irgendwann haben wir das verloren. Irgendwann haben wir das gesagt, das brauchen wir nicht. Und dann kommst du in den Stress. Dann musst du den Kick unbedingt selber holen. Dann musst du in die Jungschi gehen, um den Kick zu holen. Oder dann musst du irgendwie Canyoning machen, um den Kick zu holen. Oder Bungee springen. Oder irgendwo, weil du brauchst den Kick selber. Du musst ihn dir selber holen. Das kriegst du nie hin. Das wirst du nie erreichen. Es gibt noch ein neueres Wort. Das kennt ihr alle. Das nennt sich, nein, ihr kennt es wahrscheinlich nicht, aber ihr kennt das Gefühl. Weil es eben noch neuer ist, das Wort. Das Wort heißt Freizeitstress. Wir machen uns heute den Stress selber in unserer Freizeit. Kleines Beispiel, jetzt ist die Wintersaison wieder vorbei. Ihr geht Skifahren und dann steht ihr unten am Lift und ihr entscheidet euch am Morgen, nehmen wir die Tageskarte oder die 10-Fahrten-Karte. In dem Moment, wo du dich für die Tageskarte entschieden hast, musst du mindestens 11-mal auf diesen Lift. Du kannst die Pommes frites gar nicht mehr genießen irgendwo im Restaurant, weil jetzt haben wir den Stress. Wir müssen diese Karte rausfahren. Wie krank ist das denn, dass wir uns selber diesen Stress machen, weil wir das Beste uns selber erarbeiten wollen? Das nimmt Züge an, die macht uns richtig krank. Unsere nächste Generation, ihr Jungs und Mädels, ihr werdet es ganz schwer haben. Nicht, weil ihr böse seid, weil ihr in dieser Gesellschaft aufwachst, wo man Termine nicht mehr abmacht. Wenn wir ein Gemeindeweekend abmachen, die meisten Anmeldungen kommen eine Woche vorher rein und dann ist dann gut. Im Jungschi-Team melden sich unsere Leiter, wenn es gut kommt, 2-3 Tage vorher ab, ob sie dabei sein können oder nicht. Du lässt dir bis im letzten Moment alle Optionen offen, weil es könnte ja noch etwas Besseres kommen. Und erst ganz am Schluss entscheide ich mich dann, wenn ich wirklich sicher bin oder schon einbezahlt habe, dann kostet es mich was. Aber sonst halte ich mir alle Optionen offen, weil ich darf das Beste nicht verpassen, wenn ich das Beste nicht in Gott habe. Wenn ich das Beste in Gott habe, in dieser Verbindung lebe, dann ist es ganz etwas anderes. Aber dieser Vers sagt es eben schon, es gibt eben nicht nur das ewige Leben haben, sondern es gibt eben dieses Verlorengehen. Es gibt eben dieses Verlorengehen, heißt eigentlich, diese Trennung hier ist aufgelöst. Wir sind nicht mehr mit Gott zusammen, das hat schon ganz am Anfang, jetzt habe ich den Knopf zusammengezogen, das war jetzt super schlau, so, genau. Es gibt dieses Getrenntsein von Gott, ich mache da einen auf die linke, einen auf die rechte Seite rüber, dieses Getrenntsein von Gott gibt's. Das nennt uns die Bibel auch, dieses Verlorensein. Und dieses Verlorensein, und da muss ich jetzt die enttäuschen, die sagen, ja, alle, die böse leben, das sind die Verlorenen. Das stimmt nicht, wenn wir die Bibel lesen. In der Bibel heißt es nicht, die Bösen sind die Verlorenen. Ich probiere euch das mit einem kleinen Beispiel zu zeigen. Nehmen wir mal an, es ist nur ein Beispiel, aber für mich stimmt so. Bern wäre der Himmel. Ja? Und Zürich die Hölle. Es ist nur ein Beispiel, es ist nur ein Beispiel. Einfach nur so als Beispiel. Nehmen wir das mal so an. Es ist rein fiktiv. Aber ich sehe Nickel. Okay, nein, wirklich, nur ein Beispiel. Wenn das so wäre, dann sagt uns die Bibel, wenn du auf diese Erde kommst, dann wirst du in Olten geboren, also schön in der Mitte. Du wirst in Olten geboren und du wirst in einen Zug hineingeboren. Und die Bibel sagt, jeder von uns wird in den Zug Richtung Zürich geboren. Wenn du auf diese Welt kommst, dann sitzt du im Zug Richtung Zürich. Du wendest dich von Gott ab. Es ist nicht deine Natur, dass du von Anfang an aus deinem Herzensinnersten auf Gott zurennst, sondern deine Natur, wenn du nur nach der lebst, wirst du Richtung Zürich fahren. Das sagt uns die Bibel. Jetzt in diesem Zug nach Zürich gibt es eine erste Klasse mit Leuten, die haben unheimlich viel Geld. Es gibt aber auch Leute, die haben weniger Geld und die sitzen in der zweiten Klasse. Und es gibt sogar Schwarzfahrer. Die haben gar kein Geld oder verstecken sich auf der Bordtoilette, aber sie kommen alle nach Zürich. Weißt du, es gibt in diesem Zug nach Zürich Leute, die sind unheimlich anständig. Die sitzen sofort auf, wenn eine ältere Dame kommt. Und es gibt Leute, die sind richtige Schlitzohren, die klauen dir deine Geldbörse sofort, wenn du einnickst, oder? Aber sie kommen beide nach Zürich. Es gibt Leute in diesem Zug, die haben eine Sehnsucht nach Bern. Die spüren etwas von diesem Bern. Da müsste doch irgend noch ein Himmel sein. Und die steigen deshalb ganz vorne im Zug ein nach Zürich und rennen ihr ganzes Leben lang Richtung Bern. Und tun Gutes und machen vieles und wollen es richtig machen. Aber sie kommen in Zürich an. Versteht ihr? Es spielt gar nicht so eine Rolle, wie du in diesem Zug bist. Die Frage ist, in welchem Zug sitzt du? Was musst du machen, wenn du auf Bern kommen willst?
Jesus vertrauen.
Du bist super, du bist in der Jungschi, da hast du immer schon die richtige Antwort. Aber jetzt im Beispiel vom Zug. Du sitzt im Zug Richtung Zürich und jetzt möchtest du nach Bern. Was müsstest du machen? Umsteigen, so einfach wär's. Man muss einmal umsteigen. Zum Glück ist es ein Bummler, oder, unser Leben. Da kannst du überall aussteigen. Aber irgendeinmal wird der Punkt kommen, egal wo, hoffentlich vor Zürich, oder? Wirst du aus diesem Zug aussteigen müssen und in den Zug nach Bern einsteigen müssen. Und dann kommst du nach Bern. Und jetzt, das hört man vielleicht nicht so gern in der Kirche, aber in diesem Zug nach Bern gibt es Leute mit viel Geld und die sitzen in der ersten Klasse. Und es gibt Leute, die haben weniger Geld und die sitzen in der zweiten Klasse. Und selbst im Zug nach Bern gibt es Leute, die können sich keine Fahrkarte leisten und die fahren schwarz oder sitzen auf der Bordtoilette. Aber sie kommen alle nach Bern. Weißt du, in diesem Zug sind hoffentlich ganz viele Leute lieb und nett, wie wir das als Christen sein sollen, und stehen alle auf, wenn eine ältere Dame kommt und sie geben ihr den Platz. Aber auch in diesem Zug gibt es Schlitzohren, die dir die Geldbörse klauen. Und trotzdem kommen sie nach Bern. Hören wir manchmal nicht so gern, hä? es spielt nicht so eine Rolle, wie du dich verhältst, sondern in welchem Zug du sitzt. Natürlich, hoffentlich wird dich dieser Zug prägen, das Umfeld, hoffentlich wirst du dann mit der Zeit anders leben. Aber das ist nicht der entscheidende Punkt, ob du aufstehst oder klaust, sondern der entscheidende Punkt ist, in welchem Zug du sitzt. Dieses Böse, das die Bibel nennt, ich symbolisiere es euch da mal mit dem Ballon, das ist das, was uns dann von Gott trennt, oder? Das Entscheidende ist schon passiert. Die zwei sind ja schon nicht mehr beieinander, die sind nicht mehr in der Verbundenheit. Aber die Bibel sagt uns, dass sich da auch noch etwas dazwischen geschoben hat. Ich zeige es jetzt mit diesem Ballon, aber es ist natürlich kein Ballon, der sich dazwischen... Es ist eben die Sünde, das Böse oder wie ihr das auch immer nennen wollt. Ich hoffe, das geht jetzt nicht kaputt. So. Das ist dieser Ballon, der ist zwischendrin. Das steht zwischen uns drin. Und es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, jetzt dieses wegzukriegen. Und du hast es vorhin schon super gut gesagt, natürlich, jungsche Kind. Es gibt ein Schlüsselwort, das sind wir bei der mittleren Zeile, auf alle, die an ihn glauben. Glauben ist das Umsteigen. Glauben ist der Zugwechsel. Glauben. Als ich diese Predigt das erste Mal gehabt habe, kam eine ältere Dame auf mich zu und hat gesagt, ja, Edu, Hauptsache wir haben einen großen Glauben. Da habe ich gesagt, nein, stimmt nicht. Also in der Bibel lese ich das nicht so. Hauptsache wir haben einen großen Glauben. Da reicht ein Samenkorn. Aber Glauben ist das entscheidende Ding. Es kommt nicht so sehr darauf an, wie groß dein Glaube ist. Ich bin bei uns in Pfäffikon in der Feuerwehr und bei uns gefriert der Pfäffikersee so alle fünf, sieben Jahre. Gefriert der, so dass man über den See marschieren kann, wie Jesus übers Wasser laufen. Also das geht so alle 7 Jahre, kannst du das bei uns erleben. Das ist noch spannend. Der See gefriert ja nicht von Anfang an, tack, so dass du drauf kannst, sondern es gibt zuerst nur eine ganz hauchdünne Eisschicht und dann wächst die langsam. Und dann als Feuerwehrmann musst du am Anfang dort am Seeufer stehen, dann gibt es so Picke-Einsatz und dann stehst du dort, weil es einfach Leute gibt, die haben einen Riesenglauben, dass dieses Eis wieder tragen wird, weil sie waren vor 5 Jahren ja auch schon hier und das Eis sieht von oben genau gleich aus. Also wird es wieder funktionieren und dann laufen die raus und am Anfang hält es auch noch, weil im Uferbereich ist es dicker, das Eis, erst gegen die Mitte wird es dünner, oder? Und dann irgendeinmal brechen sie ein und dann dürfen wir von der Feuerwehr sie dann wieder herausholen mit der Leiter und so, oder dann rettest du die. Die haben einen Riesenglauben. Dann irgendeinmal gibt es Probebohrungen, oder? Und wenn das Schwarzeis so 12 Zentimeter dick ist, dann wird von den Behörden der See offiziell freigegeben und dann ist im Pfäffikon Volksfest, oder? Da kommen Leute von überall her, überall am Strand werden Stände wie an einem Jahrmarkt aufgestellt, kannst überall essen, Glühwein und was auch immer. Also es ist Riesenfest, oder? Kommen Tausende, Zehntausende von Leuten kommen da und gehen über den See. Und dann müssen wir von der Feuerwehr auch wieder dort stehen, weil rundum ist Naturschutzgebiet. Also es ist alles Uferzone, alles Schilf und du darfst nur bei ganz klar definierten Abschnitten ein- und aussteigen und alles andere ist für die Vögel reserviert, damit die nicht stören, die in der Schweiz bleiben, oder? Also musst du wieder dort stehen. Jetzt eben nicht mehr, um zu sagen, du darfst nicht drauf, sondern bitte nur hier. Und dann kommen Leute, und das ist so spannend, die haben so einen Mikro-Glauben. Die stehen vor diesem Wasser, also respektiv vor diesem See, und dann wollen die auf den See, oder? Und dann machen sie so. Und es ist auch fies, weil es knirscht so, wenn man draufsteht. Egal, wie dick das Eis ist, es knirscht, oder? Und dann. Und das kann so. 10 Minuten, Viertelstunde lang kann das dauern, oder? Und du stehst so nebendran und denkst so, genau, das sind 10.000 Leute drauf, aber wegen dir bricht das ein, ganz sicher. Und die stehen dort und versuchen irgendwie, oder? Und dann irgendeinmal nehmen sie ihren kleinsten Glauben, den sie finden, zusammen, machen den ersten Schritt aufs Eis und es knirscht. Und dann braucht es Überwindung, oder? Und dann machen sie den zweiten Schritt, den dritten und irgendeinmal gewinnen sie Vertrauen und sie laufen über den See mit ihrem kleinsten Glauben, den sie hatten. Was ich damit sagen will, es kommt gar nicht so darauf an, wie riesig dein Glaube ist. Entscheidender ist, ob das Objekt trägt, an das du glaubst. Du kannst mit dem größten Glauben absaufen, wenn das Eis nicht trägt, und du kannst mit dem kleinsten Glauben über den See marschieren, wenn das Eis hält. Das ist der Entscheidende. Weißt du, es gibt Leute, die haben einen viel größeren Glauben als ich. Als in diesem Jahr da, als das Foto entstand, Noah war damals 3 Jahre, war der Dalai Lama in Zürich. Hat so eine riesen Konferenz gemacht im Hallenstadion. Und da wurden ganz viele Pilger kamen da und es war alle Hotelzimmer im Kanton Zürich waren ausverkauft, sodass die begannen, private Leute anzuschreiben, ob man noch Zimmer hätte für diese Pilger. Und wir hatten ein Gästezimmer und haben das einer Pilgerin zur Verfügung gestellt. Die kam dann, war den ganzen Tag beim Dalai Lama, am Abend hat sie bei uns übernachtet. Und dann kam die und hat als erstes auf das Nachttischchen neben dem Bett so eine Steinfigur hingestellt und so 5 Schoki-Herzchen drum gelegt. Okay, dann ging die zum Dalai Lama, hat da ihre Vorträge gehört, kam am Abend wieder nach Hause. Am zweiten Tag haben wir das Zimmer nicht gut abgeschlossen. Und der Noah, 3 Jahre, der ging in dieses Zimmer, der sah diese Schokiherzchen und ich weiß nicht, wie es euch gegangen wäre, aber der hat einfach ein Schokiherz nach dem anderen hat er gegessen. Und dann waren die weg. Und meine Frau hat mich ins Büro angerufen und hat gesagt, hey, ja, du, was machen wir? Der hat der alle. Ich gehe ins Migros und kaufe neue Schokiherzchen, um sie dorthin zu legen. Das merkt die nie. Und so, und ich habe gesagt, nein, Vero, komm, wir sind doch einfach ehrlich. Wir sagen ihr am Abend, hey, wir haben nicht gut aufgepasst, tut uns leid, mach doch einfach, wir schauen, dass morgen die Tür abgeschlossen ist und so. So haben wir es dann gemacht, am Abend kam die da von ihrem Vortrag nach Hause und wir haben ihr gesagt, hey, es tut uns leid, Noah hat dir deine 5 Schokiherzchen. Ja, das Problem war, das waren ja nicht ihre, das waren die von dieser Steinfigur. Und die hatte jetzt wirklich, die Frau, das Gefühl, dass sie den nächsten Tag nicht mehr überleben will, wird. Weil diese Figur sie bestrafen wird, weil diese 5 Schoki-Herzchen nicht mehr... Das ist ein viel größerer Glauben, als ich jemals haben könnte. Wirklich, also das sage ich ernsthaft. Da glaubt die Frau größer als ich. An so etwas könnte ich nie glauben. Nur, das Objekt trägt nicht, an das sie glaubt. Diese Steinfigur bringt ihr nichts. Und das haben wir jetzt, wir sind in Begleitung, im Kontakt weiterhin und haben jetzt in den letzten Jahren auch gesehen, oder, wie sie von einer Krise in die andere fällt, weil es einfach nicht trägt, dieses Eis. Also entscheidend ist eben nicht nur, dass wir glauben, sondern dass wir an ihn glauben. Und jetzt kannst du mal nochmal kommen, wer ist dieser ihn? Das ist super, eben das lernt man in der Jungschi, oder? Das ist... Es ist auch einfach, oder? Das ist auch einfach. In der Kirche ist das eigentlich immer die Antwort, oder? Entweder ist, wenn es eine Person ist, ist Jesus, wenn eine Stadt ist, ist Jerusalem und sonst sagst du Amen und dann kommst du durch. Genau. So. Ich habe euch auch Jesus mitgebracht. Jesus, das rote Tüchchen. Warum rot? Was glaubst du, warum rot? Hey, du bist super. Ist dein Vater Prediger hier, oder? Ältester, oder? Gott wurde Mensch und kam auf die Erde und die Menschen nahmen ihn in seine Hand und sie hätten ja freie Möglichkeit gehabt, was sie mit ihm jetzt machen, mit diesem Jesus. Aber sie haben sich entschieden, ihn ans Kreuz zu hängen. Und dort ist er gestorben. Das muss man sich mal vorstellen. Gott kommt auf die Welt und er stirbt. Und nachdem er gestorben ist, haben sie ihn ins Grab gelegt. Und im Grab ist er 3 Tage gewesen, dann ist er auferstanden. Und nach weiteren 3 Tagen ist er zurück in den Himmel gefahren. Oder? Und jetzt haben wir das Problem von einem unsichtbaren Gott, der irgendwie unsichtbar in der Sphäre herumgeistert. Also das Problem von jedem Prediger, Jungschulleiter und Pfarrer, dass wir von einem Gott erzählen, den man nicht sehen kann. Oder? Weil dieser Gott weg ist. Aber Gott ist nicht weg. Jesus kam auf diese Welt, um diese Trennung zu überwinden. Und in der Kirche damals gab es das eben auch schon. Es gab damals auch schon, die nannten es nicht Kirche, die nannten es Tempel. Und da gab es auch so einen Bereich, da war Gott. Und es gab so einen Bereich, da waren die Menschen. Da durften die Menschen hin, Vorhof und. Aber dann gab es einen Bereich, der war ganz klar nur für Gott bestimmt. Und dazwischen war auch so etwas wie ein Ballon, das war aber ein Vorhang. Also es gab einen Vorhang, der das Ganze trennte. Das gab es schon damals. Und als Jesus gestorben ist, ist eben nicht einfach nichts passiert, sondern im Tempel hat es diesen Vorhang zerrissen. In dem Moment, als Jesus starb, ich versuche es jetzt mit dieser Nadel, deshalb hatte ich vorhin Angst, dass es schon kaputt geht. In dem Moment, als Jesus starb, hat es diesen Vorhang zerfetzt, also diesen Ballon zerfetzt. Ich mache das mal. In dem Moment, als Jesus starb, ist das geschehen. In dem Moment, als Jesus starb, hat sich Jesus zwischen Mensch und Gott hineingespannt. Er hat diese Verbindung, über die Franz jetzt dreimal gesprochen hat, diese Verbindlichkeit hergestellt zwischen uns Menschen und Gott. Ich finde das so eine faszinierende Botschaft, die wir den Menschen erzählen können. Weißt du, es spielt keine Rolle, wie gut oder schlecht du bist, diese Verbindung, dieses Umsteigen ist in Jesus möglich. Aber es muss irgendeinmal geschehen. Irgendeinmal wirst du diesen Glauben an ihn, an diesen Jesus annehmen müssen. Weißt du, viele glauben an Jesus. Es gibt so zwei Arten, wie man an Jesus glauben kann. Also, sage ich jetzt, test meine Theorie. Ich nenne die eine den Yeti-Glauben und den anderen Glauben den Aspirin-Glauben. Yeti-Glauben, kennt ihr Yeti? Yeti, nicht Jedi. Jedi ist schon wieder etwas anderes. Yeti, das war ein Bergsteiger, der ging ein bisschen zu hoch, hatte zu wenig Sauerstoff und dann sah er diesen Yeti, so ein haariges Wesen und so und hat gesagt, so. Wenn wir darüber diskutieren oder wenn ich dich frage, gibt es den Yeti? Glaubst du an den Yeti? Dann ist das einfach eine historische Frage. Da können wir darüber diskutieren und du wirst deine Argumente bringen, ich meine Argumente bringen und dann am Schluss sind wir uns einig oder nicht. Aber das macht eigentlich nicht so einen riesen Unterschied. Beim Aspirin-Glauben ist das etwas ganz anderes. Aspirin, das kennt ihr auch, das ist dieses grüne Schächtelchen in eurer Apotheke oder Kopfschmerzen oder was auch immer. Beim Aspirin-Glauben frage ich dich nicht, glaubst du daran, dass es dieses grüne Schächtelchen gibt? Sondern ich frage dich, wenn du am Morgen aufstehst und du hast Migräne und es macht in deinem Kopf und du möchtest am liebsten niemand sehen und jeder Lichtstrahl ist dir zu viel und es sollte dich niemand ansprechen, weil es einfach hämmert. Und wenn du jetzt diese Tablette nimmst, dieses Aspirin, und das hört auf, das löst dich auf, glaubst du, dass es eine Wirkung hat, dass dein Tag völlig anders verlaufen wird, weil dieses nicht da ist? Das ist die Frage, oder? Glaubst du, dass es in deinem Leben eine Auswirkung hat, dass du anders auf Menschen zugehen kannst, weil du frei bist von diesem Gepolter im Kopf? Dass du anders in die Sonne rausgehen kannst, die Natur, die Schöpfung genießen kannst, weil du sie überhaupt siehst, weil du rausgehen kannst. Das ist ein anderer Glaube. Ein Glauben, der etwas bewirkt. Und weißt du, jetzt könnten wir über Jesus auch im Yeti-Glauben sprechen. Gab es Jesus? Können wir Beweis gegen Gegenbeweis? Also ich meine, dass Jesus gelebt hat, gibt es mehr historische Beweise, als dass es Napoleon gegeben hat. Also wenn man die Schriftstücke schaut, es werden in mehr Schriftstücke in der ganzen Welt auf Jesus hingewiesen als auf Napoleon. Und da fragt sich niemand, hat es Napoleon gegeben. Aber egal, da können wir darüber streiten. Und es ändert auch nichts, wenn ich dich überzeuge, dass es ihn gegeben hat. Die Frage ist aber eine andere. Glaubst du, wenn du Jesus, wenn du umsteigst und im anderen Zug sitzt, dass dein Leben völlig anders verlaufen wird? Weil da eine Wirkung sich entfaltet, weil da eine Verbindung entsteht und weil du weißt, du bist auf Bern unterwegs, Richtung Himmel. Weil die Ewigkeit beginnt hier auf dieser Erde, beim Umsteigen. Und das finde ich das Faszinierende und damit kommen wir zum Schluss. Also hat Gott die Welt geliebt. Das hat er nicht der Freikirche in Schlaten versprochen. Er steht hier nicht. Also hat er alle Menschen, die jeden Sonntag in die Kirche kommen, regelmäßig beten, den Zehnten zahlen und Bibel lesen, geliebt. Steht hier nicht. Es kommt nicht darauf an, ob du jeden Sonntag in der Kirche sitzt. Ob er dich liebt oder nicht. Versteht mich richtig. Für das kommt es nicht darauf an. Er liebt dich schon im Zug nach Zürich. Es steht, die Welt hat er geliebt. Nicht die, die im Zug nach Bern sind. Die liebt er auch, gar keine Frage. Er liebt alle. Er liebt schon die Leute, die Richtung Zürich unterwegs sind. Und deshalb klopft er bis heute an und sagt, ich möchte, dass du umsteigst. Ich möchte, dass du so eine Predigt hörst und das annimmst. Ich möchte, dass du gerettet wirst. Diese Liebe gilt jedem. Nicht jeder hat sie angenommen. Nicht jeder ist umgestiegen. Nicht jeder wird von dieser Liebe verändert. Das ist so. Aber Gottes Liebe gilt für jeden. Und das finde ich so faszinierend. Deshalb würde ich zum Schluss gerne noch beten. Und die Band kann schon nach vorne kommen und wir singen ein Lied. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein Gott bist, der auf uns wartet. Ein Gott bist, der anklopft. Ein Gott ist, der zieht. Ein Gott bist, der einfach liebt. Danke, dass du uns so gern hast, Herr, dass du deinen Sohn auf die Welt geschickt hast. Und dass du ihn, dein Liebste, alles hast durchleben lassen. Dass du ihn nicht nur einfach daher hast geschickt als Dolmetscher und Übersetzer, dass wir dich ein bisschen besser verstehen, sondern dass er für die Trennung am Kreuz gestorben ist. Und danke, dass Jesus, dass du die Brücke geschlagen hast zwischen uns und deinem Vater. Danke, dass du das Umsteigen ermöglichst. Danke, dass du die Umsteigestation bist. Der neue Zug, wo wir drauf einsteigen. Egal, wo wir im Moment gerade stehen, egal, ob wir das Gefühl haben, wir hocken in der ersten Klasse, in der zweiten oder im Gepäckabteil, egal, ob unser Leben im Moment gerade verschissen ist und wir auf dem Porttoilette hocken, egal, ob ich ein grundanständiger Mensch bin oder wenn ich auf mein Leben zurückschaue, muss ich sagen, es ist so viel schiefgelaufen, ich habe so viel verbockt. Danke, dass du jedem das Angebot machst, zum Umsteigen. Und auf Bern zu fahren, in dein Himmelreich zu kommen, in deine Gegenwart zu kommen, in die Verbindlichkeit mit dir hineinzuwachsen. Danke, Jesus, dass du es für uns da hast. Und Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt einfach, dass du den Herzen angehst von den Leuten, die hier sind. Entweder jetzt gerade, wenn wir nachher ein Lied singen, oder auch, wenn wir nach Hause gehen, Herr. Aber lass unser Herz nicht unberührt sein von deiner Liebe, von deiner Botschaft, von deinem Angebot, zu dir dürfen zu kommen. Amen.